Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Eigentlich wollten Sie sich ja bis Ende dieser Woche geeinigt haben. Diese beiden, die augenscheinlich auch schon in der Vergangenheit sehr ernste Worte mal miteinander geredet haben. Dieses Ende der Woche, das ist nun, in gut 1,25 Stunden erreicht. Aber wir wissen immer noch von keiner Entscheidung, ob es jetzt Armin Laschet oder Markus Söder sein wird, der die Union als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führen wird. Da scheinbar weiterhin keiner der beiden zurückweichen will, kann es nun gut sein, dass ihnen die Entscheidung aber auch aus der Hand genommen wird. Am Abend jedenfalls ist Markus Söder überraschend nach Berlin geflogen und klar für ihn positioniert, hat sich am Abend auch die Junge Union bei einem virtuellen Mitgliedertreffen. Und dazu begrüße ich den Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban. Guten Abend, Herr Kuban in Hannover.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Ein eindeutiges Votum der Jungen Union also für Markus Söder. Sie selbst hatten sich ja mit dem Vorstand zuvor eindeutig für Armin Laschet ausgesprochen. Bleiben Sie denn jetzt auch dabei?
Eine kleine Korrektur. Es war kein Mitgliedertreffen, es war das Treffen der Landesvorsitzenden, die heute Abend zusammengekommen sind, um ein Stimmungsbild aus den Landesverbänden heute zu präsentieren. Ich habe am Montag im Bundesvorstand gesagt, dass Armin Laschet ein starkes Verhandlungsmandat braucht und dass er am Ende entscheiden muss, ob er selbst antritt oder Markus Söder die Kanzlerkandidatur anträgt. Ich persönlich muss sagen, ich traue ihm zu, dass er weiß, was das Beste für die Union und auch für Deutschland ist. Aber natürlich innerhalb der Jungen Union gab es diese Woche viele, viele Gespräche und viele Mitglieder, die sich auch gewünscht haben, dass ein Stimmungsbild von der Jungen Union nach draußen trägt. Und das haben wir heute Abend eingefangen aus den Landesverbänden.
Aber dieses Stimmungsbild, das hätten Sie Armin Laschet nicht nur auch vergangenen Montag bei der Vorstandssitzung irgendwie andeuten können, anmelden können? Oder hatten Sie das Gespür noch für Ihre eigene Truppe noch nicht?
Ich persönlich halte es weiterhin für richtig, dass wir uns am Montag auch sehr klar hinter Armin Laschet gestellt haben. Ich stehe auch weiterhin fest zu meiner Aussage und halte es weiterhin auch für richtig, dass die beiden sich gemeinsam einigen und Armin Laschet dann überlegt, ob es das Richtige ist, anzutreten selbst oder aber eben Markus Söder die Kanzlerkandidatur anzutragen.
Na, helfen Sie uns dann nochmal zu verstehen, wie das Ganze gekommen ist Anfang der Woche. Da sagt eben Herr Söder, er ziehe ohne Groll zurück, wenn er keine breite Unterstützung der CDU habe. Sie lesen das also jetzt auch so wie er, dass Präsidium und Vorstand, wo Sie auch mit drin sitzen, eben nicht für die breite CDU stehen?
Er hat am Sonntag gesagt, dass sowohl die Parteiführung als auch die Fraktion als auch die Mitglieder gehört werden müssen und dass es ein Stimmungsbild aus der CDU braucht. Die Junge Union hat heute ein Stimmungsbild von ihren Mitgliedern aus einem Gefühl heraus der Landesvorsitzenden, die in der letzten Woche viel telefoniert haben, heraus abgegeben.
Das heißt aber, dann steht die Union künftig immer nur noch für das, was vielleicht auch populistisch abgestimmt wird und nicht mehr repräsentativ von den Gremien und jetzt auch von den Führenden der Partei ausgelegt wird?
Die Parteiführung ist gewählt und das ist auch richtig und ich stehe auch dazu. Zu dem, was ich gesagt habe, habe ich vorhin schon klar gemacht und genauso werden das die vielen anderen tun, die im Bundesvorstand sind. Aber natürlich werden sie auch im Laufe der letzten Woche nochmal expliziter nachgefragt haben, wie denn die Stimmung an der Basis ist. Es gab viele Kreisvorsitzendenkonferenzen in der Jungen Union wie auch in der CDU und da gibt es natürlich dann auch ein Stimmungsbild, was man dann am Ende auch deutlich machen sollte gegenüber Markus Söder und Armin Laschet.
Naja, aber ein politisches Manöver war das schon von Herrn Söder. Und genau dieses Machttaktieren, dieses Auslegen, auch mal Positionen ändern, wenn es mal passt, also auch mal auf Asyltourismus schimpfen, dann wieder Bäume umarmen, könnte das nicht auch eine riesige offene Flanke auch für die Opposition im Wahlkampf sein, wenn die Union jetzt auf Markus Söder setzt?
Ich persönlich schätze Armin Laschet und ich schätze Markus Söder. Sie sind beide sehr erfolgreiche Ministerpräsidenten. Und deswegen sage ich auch sehr klar, dass wir mit beiden erfolgreich sein werden. Und ich wünsche mir, dass sie beide ihren Platz finden im Team. Wir haben heute als Junge Union ein Stimmungsbild abgegeben. Aber am Ende haben wir zwei herausragende Kandidaten, nach denen sich andere Parteien nur die Finger lecken können.
Ja, aber sehen Sie, das ist das, was mich die ganze Woche schon wundert. Wenn Sie beide Kandidaten so für herausragend halten, dann müsste es doch eigentlich klar sein, dass der größeren Partei, der CDU, dann auch dann das Kanzlerrennen macht für die Parteien.
Naja, also am Ende geht es darum, dass man eben auch mal in die Mitgliedschaft reinhorcht. Das sind diejenigen, die am Ende den Wahlkampf schmeißen müssen, die vor Ort die Plakate kleben, die gemeinsam den Wahlkampf wuppen, die Multiplikatoren für uns sind. Und deswegen halte ich das auch für richtig, dass man denjenigen auch Gehör schenkt. Das haben wir als Junge Union getan. Wir sind bereit für den Wahlkampf und wir werden in diesem Wahlkampf weiterhin sowohl thematisch, inhaltlich, als auch eben dann am Ende beim Wahlkampf auf der Straße unsere Kandidaten unterstützen. Darauf können sich beide Kandidaten verlassen.
Aber als Sie vor nicht mal 100 Tagen Armin Laschet zum neuen Parteichef der CDU Ihrer Partei gemacht haben, den zweiten in zwei Jahren, da war doch auch klar, dass das ein Votum auch für ihn als Kanzlerkandidaten sein würde.
Es war immer schon klar, dass Armin Laschet das erste Zugriffsrecht hat, aber dass eben auch Markus Söder ein Vetorecht hat. Und von daher wissen wir seit letzten Sonntag mehr. Das ist eine neue Situation. Sie hat es schon mehrmals in der Union gegeben. Und wir sind heute immer noch die größte Volkspartei in Deutschland. Von daher wird uns das nicht umhauen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir gestärkt in diesen Wahlkampf gehen. Mit einem Kandidaten, aber mit beiden an ihrem Platz.
Sagt der Chef der Jungen Union, Herr Kuban. Vielen Dank nach Hannover.
Ich danke Ihnen.
Ja, aber die aktuelle Lage, die wollen wir nochmal weiter analysieren mit unserer Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, Christine Schwietzer. Was steckt denn, wir haben es gehört, Markus Söder ist nach Berlin gereist, was steckt hinter dieser Reise und wo ist Armin Laschet heute Abend?
Ja, wie wir hören, ist auch Armin Laschet inzwischen in Berlin angekommen, in der Landesvertretung in Nordrhein-Westfalen. Und möglicherweise wird es jetzt doch noch ein Gespräch geben zwischen beiden. Zumindest liegt mal die Vermutung nahe. Und sicherlich wird man versuchen, das Ultimatum nicht unverrichtet auslaufen zu lassen und heute doch noch einmal versuchen, die Frage, wer kann Kanzlerkandidat für die CDU und die CSU werden, in einem ja möglicherweise Vier-Augen-Gespräch auszuräumen.
Und die große Frage, die sich alle stellen, aber wie wird das weitergehen bei diesem Showdown des Kandidatenduells, das die Union ja so zu zerreißen droht?
Ja, das hängt wirklich jetzt davon ab, ob zwei Männer noch in einem Gespräch eine Frage klären können. Und wenn sie das nicht können, dann haben wir ja eben zwischen den Zeilen auch im Gespräch mit Tilman Kuban ganz klar herausgehört, dass ein Landesverband nach dem anderen jetzt möglicherweise umkippen könnte. Zumindest wird das aus dem Lager der Söder-Anhänger auch in der CDU doch einmal so an die Wand gemalt. Also die Junge Union hat ja ganz klar eben jetzt auch in dem Gespräch deutlich gemacht, sie sind der Wahlkampfmotor für die CDU und die CSU im Wahlkampf. Und man braucht die Junge Union, um am Ende die Plakate kleben zu lassen. Und die hat sich jetzt doch tendenziell zu Markus Söder bekannt oder doch in diese Richtung geblinkt. Und das wird eben das Problem jetzt für Armin Laschet. Sie werden die Daumenschrauben anziehen und ihm damit signalisieren, dass sie nicht 100%, die Basis nicht 100% hinter ihm steht. Und das erhöht den Druck auf den CDU-Vorsitzenden.
Christine Schwietzer, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Berlin. Seit mehr als einem Jahr nun werden wir fast täglich mit einer Menge Zahlen konfrontiert. Neuinfektionen, Inzidenzen, R-Werte. Alles wichtige Indikatoren, um zu versuchen, den Verlauf der Corona-Pandemie einzuschätzen. Doch wie so oft bei Statistiken lässt sich dabei leicht vergessen, dass hinter jeder Zahl Menschenleben stecken. Einzelne Schicksale wie das von Jürgen Lück hier auf der Wand. Und die Familien und die Freunde werden dabei verheerend bedrückend getroffen. Fast 80.000 Menschen sind in Deutschland durch das vom Coronavirus verursachte Covid-19 gestorben. Wieder so eine Zahl. Und was im Einzelnen dahinter steckt, das hat Wiebke Schindler im Südthüringer Hildburghausen erlebt, wo das Virus einer Familie den Ehemann und den Stiefvater genommen hat.
Eigentlich ist es für mich alles noch so unwahr. Ich bin eigentlich noch nicht in der Situation, wo ich jetzt sage, ich habe das verarbeitet oder es ist angekommen. Ich habe seine Hausschuhe stehen, ich habe die Wäsche aus dem Krankenhaus normal gewaschen. Man weiß es ja, er kommt nicht wieder, aber vom Kopf her, aber vom Herzen her denke ich, er steht irgendwann wieder in der Tür.
Er war halt wie mein Papa, also er hat mich ja großgezogen mit. Und ist ja trotzdem ein Mensch, der einen prägt, wenn man so viele Jahre, 20, 22 Jahre zusammen hat. Und ja, er hat mir das Kochen beigebracht, das Backen, Liebeskummer, was weiß ich. Wenn ich traurig war, ich bin immer zu ihm gegangen.
Jürgen Lück pflegt seinen demenzkranken Vater. Der erkrankt im Januar an Corona. Die Familie vermutet heute, dass der mobile Pflegedienst das Virus mitgebracht hatte. Innerhalb weniger Tage erkranken so zwei Generationen an Corona. Die Mitte 80-jährigen Eltern können sich von dem Virus erholen. Doch der Zustand von Jürgen Lück wird binnen kürzester Zeit immer schlechter. Der Notarzt muss kommen.
Und dann haben die um 10:30 zurückgerufen und haben gesagt, ihr Mann ist intubiert worden, er ist ins Koma gelegt worden. Es sieht nicht gut aus. Suchen Sie die Patientenverfügung, suchen Sie die Vorsorgevollmacht. Wir wissen nicht, ob er die Nacht schafft.
Jürgen Lück bleibt 21 Tage im künstlichen Koma. Der Familie, zu der Zeit teilweise selbst noch in Quarantäne, bleibt nur einmal am Tag im Krankenhaus anzurufen.
Diese Momente, wo eine Familie eigentlich zusammenhält, wo man füreinander da ist, waren wir getrennt, weil wir auch nicht zusammen sein durften.
Mein Mann ist eigentlich immer da gewesen, wenn er irgendwo gebraucht wurde und hat geholfen. Er war immer für andere da. Und als er uns gebraucht hätte, konnten wir nicht für ihn da sein. Das ist eigentlich so, was mir so weh tut, dass ich in der Zeit ihm nicht beistehen konnte und er dann wirklich völlig alleine war.
Erst als er im Sterben liegt, dürfen sie ihn ein letztes Mal sehen. Noch auf dem Rückweg bekommt die Familie den Anruf. Jürgen Lück ist gestorben.
Und weil das Sterben in dieser Pandemie oft so einsam war und ist, aber auch das Trauern für die Angehörigen, weil Kontaktverbote größere Trauerfeiern verhindern, hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die heutige zentrale Gedenkveranstaltung in der Hauptstadt angeregt. Ein Gedenken, um den Hinterbliebenen zu zeigen, dass sie mit ihrem Schmerz und ihrer Trauer nicht allein sind. Dass wir diese Pandemie nur zusammen bewältigen und dass sie es nicht schaffen darf, bei aller Kontroverse um Lockdowns oder Impftempo uns als Gesellschaft auseinanderzutreiben. Zum Gedenktag für die Corona-Toten hat sich David Biesinger vom Rundfunk Berlin-Brandenburg diese Gedanken gemacht.
80.000 Menschen sind gestorben, meist alleine und ohne ihre Liebsten. Das bedeutet auch, Hunderttausende haben in unserem Land ihre Partnerinnen und Partner, ihre Eltern, Kinder und Freunde verloren. Ihr Leben ist nicht mehr, wie es einmal war. Die Corona-Pandemie hinterlässt Narben, Verletzungen der Seele, die für immer da sein werden. Mich hat das heutige Gedenken an die Corona-Toten beeindruckt. Es war gefühlvoll, zugewandt, eine Pause zum Nachdenken. Und jetzt? Ab morgen weitermachen wie in den letzten Wochen? Diskutieren, experimentieren, Rat von Expertinnen und Experten ignorieren, während immer weniger Intensivbetten frei sind? Während die Zahl der Toten täglich steigt? Ich hoffe nicht. Denn dieser Tag ist auch eine Mahnung zur gesellschaftlichen und politischen Entschlossenheit. Die meisten von uns handeln seit einem Jahr solidarisch, stehen zusammen und helfen somit, Schlimmeres zu verhindern. Und ja, Einschränkungen von Freiheitsrechten, massive wirtschaftliche Einbußen und soziale Isolation auszuhalten, das zehrt an den Kräften. Jetzt nur auf die Politik zu schimpfen, das wäre zu einfach. Aber eine solidarische Gesellschaft darf hohe Erwartungen an die politischen Entscheiderinnen und Entscheider haben. Im Moment vor allem die Erwartung, dass diese zu einem klaren, gemeinsamen Kurs zurückfinden. Die lähmenden Diskussions- und Entscheidungsprozesse der letzten Wochen sind kaum noch zu ertragen. Vor einem Jahr kamen wir relativ gut durch die erste Welle. Gemeinsam. Damals gab es klare politische Entscheidungen und zumindest weitgehende Einigkeit der Handelnden. Aber können wir Pandemiebekämpfung wirklich nur in Jahren, in denen keine Wahlkämpfe anstehen? Noch wehre ich mich gegen diese Einsicht. Die Schilderungen der Angehörigen heute haben mir noch einmal eindrücklich verdeutlicht. Der Tod verändert alles. Auf was warten wir also?
Die Meinung von David Biesinger. Am Mittwoch hat die NATO beschlossen, ihre Truppen bis September aus Afghanistan abzuziehen. Für die etwa 300 Ortskräfte, die die Bundeswehr dort unterstützt haben, sicher keine gute Nachricht. Aber damit beginnen weitere Nachrichten mit Linda Zerwakis.
Noch vor dem Abzug aus Afghanistan will Verteidigungsministerin Kram-Karrenbauer einheimischen Helfern der Bundeswehr eine vereinfachte Ausreise nach Deutschland ermöglichen. Sie begründet die Schutzmaßnahme mit deren teilweise jahrelangem und gefährlichen Einsatz. Kram-Karrenbauer erklärte, sie empfinde es als Verpflichtung der Bundesrepublik, diese Menschen nicht schutzlos zurückzulassen. Die US-Regierung hat Russland mit Konsequenzen für den Fall gedroht, dass Kreml-Kritiker Nawalny stirbt. Der 44-Jährige ist in einem russischen Straflager inhaftiert. Er war vor gut 2 Wochen in einen Hungerstreik getreten, um eine Behandlung durch seine Ärzte zu erreichen. Sie haben keinen Zutritt und fürchten um sein Leben. China und die USA wollen beim Klimaschutz enger zusammenarbeiten. Nach Gesprächen in Shanghai veröffentlichten der stellvertretende Ministerpräsident Han Cheng und der Klimabeauftragte der USA, Kerry, eine gemeinsame Erklärung. Sie kündigten an, dass beide Länder den Dialog über konkrete Maßnahmen zur Reduzierung von Emissionen wieder aufnehmen würden. China und die USA sind weltweit die beiden größten Verursacher von Treibhausgasen.
Auf dem Platz hat der FC Bayern München gestern Tore für sich sprechen lassen, auf dem Weg zur 9. Meisterschaft in Folge. Aber dann sorgte Trainer Hansi Flick für Redebedarf. Und heute, Ocker Gundel, folgte bei den Bayern den Taten die Worte.
Ja, heute gab es sozusagen ein verbales Nachspiel, nachdem Trainer Hansi Flick gestern scheinbar unabgesprochen öffentlich gemacht hatte, dass er den Verein zum Saisonende verlassen möchte, gab es heute die offizielle Antwort des FC Bayern. Der Verein, Zitat, missbillige die einseitige Kommunikation. Über Flicks Abschied soll erst Ende der Woche entschieden werden. Das klingt nicht unbedingt nach einem harmonischen Ende der kurzen und erfolgreichen Ära Flick beim deutschen Rekordmeister. Ja, und die Ära Erling Haaland bei Borussia Dortmund, die ist schon jetzt historisch. Beim Sieg gegen Werder Bremen traf der Norweger zum 9. Mal in dieser Saison mindestens doppelt. Das hat es noch nie gegeben in der Vereinsgeschichte des BVB. Bremen führt die 5. Niederlage in Folge wieder mehr in Richtung Abstiegskampf. Der BVB dagegen navigiert in Richtung Champions League.
Ein bisschen drücken, ein bisschen abklatschen, Job erledigt. Die Champions League ist wieder näher gerückt.
Jetzt geht's weiter am Mittwoch gegen Union und wenn wir noch uns für die Champions League qualifizieren wollen, dann müssen wir alle Spiele gewinnen.
Das Spiel gegen Werder beginnt zügig. Dortmund in Schwarz-Gelb macht Druck, hat viel mehr Ballbesitz, aber Bremen ist erstaunlich selbstbewusst, hat anfangs einen klaren Plan. Eggestein entdeckt ein Dortmunder Defensivloch, Rashica läuft Hummels davon. Hitz sieht auch nicht gut aus. 1:0 für die Bremer, die letzten 4 Spiele alle verloren haben. Es ist kein Abseits, es ist ganz sauber rausgespielt in der 14. Minute. Kofelds Bremer zeigen klar, dass der Ball auch ihr Freund ist. Der BVB hinten naiv, mehr Dampf gefordert. Jeder Punkt ja wichtig in Sachen Champions League. Also Herz zeigen, das macht Giovanni Reyna eindrucksvoll mit seinem Vollspann. Der Ausgleich wunderschön, mit Volldampf, knappe halbe Stunde vorbei. Der Druck auf Werders Hintermannschaft erhöht sich. Reus wird von Möwald im Strafraum gelegt. Schiri Dankert pfeift, es gibt keine Zweifel. Erling Haaland läuft an, lässt dem Keeper keine Chance. 2:1 Dortmund, nur 5 Minuten nach dem Ausgleich. Werder wird zunehmend auf dem falschen Fuß erwischt. Das Konterkonzept funktioniert nicht mehr. Hinten stehen sich die Bremer gegenseitig im Weg. Haaland kann ungehindert sein 23. Saisontor machen, weil die Abwehr unfreiwillig Slapstick bietet und Haaland perfekt assistiert. 3:1. Kofeld kocht. Innerhalb von 16 Minuten ist das Spiel gedreht.
Die 16 Minuten, da waren wir nicht eklig. Die anderen 75 Minuten waren in Ordnung. Aber du musst halt gegen Dortmund 90 gut spielen, um eine Chance zu haben.
Werder braucht lange, um wieder den Weg nach vorne zu finden. Dann haut Eggestein einen raus, 63. Minute. Der Pfosten verhindert den Anschluss. Werder hat zu selten mutige Momente. Die Borussen lassen es dann ein bisschen schleifen. Sargent gegen Hitz, kein Vorbeikommen am Dortmunder Keeper. Und das Ende wird noch unangenehmer. Ecke Dortmund, Kopfball Hummels, ein bisschen gestochen mit Can, der Ball im Netz, 4:1. Die Borussia orientiert sich nach oben.
Wir wollen es einfach zeigen für uns, für den Verein, für die Fans, dass wir bereit sind, jetzt alles dafür zu tun, um unser Ziel noch zu erreichen.
Das letzte Tor sieht für Werder blöd aus. Die nächste Pleite perfekt, die Bremer wieder mitten im Abstiegskampf.
Ja, und wir schauen auf die Tabelle. Die Bayern jetzt 7 Punkte vor Leipzig, dann Wolfsburg und Frankfurt. Dortmund fehlen noch 4 Punkte bis zur Champions League. Werder Bremen auf Platz 13 hat noch 4 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Hertha wegen der Quarantäne mit einem Spiel weniger auf dem Relegationsplatz, auf den direkten Abstiegsplätzen Köln und Schalke. Und sollten die Königsblauen am Dienstag in Bielefeld verlieren, dann wären sie zweitklassig. Wir bleiben beim Fußball. Morgen soll die Reform der UEFA Champions League beschlossen werden. Und pünktlich dazu ploppt jetzt wieder die Idee eines Gegenprodukts auf, die Super League. Abgekoppelt von Verbänden wollen Top-Clubs aus England, Italien und Spanien ihr eigenes Ding machen. 12 Vereine sollen schon eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, berichten heute mehrere Medien. Deutsche Teams sollen genauso wie Paris Saint-Germain nicht beteiligt sein. Die UEFA will alle juristischen und sportlichen Mittel prüfen, um eine solche Super League zu verhindern. Ja, und in einer eigenen Liga fuhr in den vergangenen Jahren Formel-1-Pilot Lewis Hamilton. 4-mal in Folge wurde er Weltmeister. Diese Saison ist jetzt erst 2 Rennen alt, hat aber schon jetzt das Potenzial, spannender zu werden. Beim großen Preis von Imola gewann Red Bull-Pilot Max Verstappen in einem spektakulären Rennen vor Hamilton im Mercedes und Lando Norris im McLaren.
Schon beim zweiten Grand Prix dieser Saison zeigt sich der äußerst harte Konkurrenzkampf in der Formel 1. Max Verstappen attackiert Lewis Hamilton in der ersten Schikane und übernimmt noch in der ersten Runde die Spitzenposition. Regen macht die Strecke rutschig, es kommt zu einem insgesamt sehr turbulenten Rennen. Nach diesem heftigen Unfall, bei dem beide Fahrer unverletzt bleiben, wird der Grand Prix für eine halbe Stunde unterbrochen. Auch dem Titelverteidiger Hamilton unterläuft ein Missgeschick, er fällt zunächst zurück. In der Folge aber zeigt er wieder sein Können und macht zahlreiche Positionen gut. Kurz vor Schluss muss Sebastian Vettel wegen eines Getriebeschadens aufgeben. Mick Schumacher dagegen schafft es bei seinem zweiten Formel-1-Rennen ins Ziel und landet auf Platz 16. Nach seinem heutigen Sieg auf dem Traditionskurs in Imola liegt Max Verstappen nun in der laufenden WM-Wertung nur einen Punkt hinter Lewis Hamilton.
Und zum Schluss noch die Wetteraussichten bei uns. Donald, wie starten wir denn in die neue Woche?
Ja, leicht unbeständig, wieder Aprilwetter und wir gucken gleich mal, wie es in der Nacht weitergeht. Es gibt noch schauerartige Regenfälle, die sich hier vor allem von Niedersachsen bis nach Nordrhein-Westfalen und auch bis nach Rheinland-Pfalz ausweiten. Dafür wird es von Osten her dann auflockern. Dort bilden sich Nebelfelder, auch morgen im Tagesverlauf, vor allem im Süden und im Westen weitere Schauer und kurze Gewitter. Dafür wird es dann im Norden richtig schön, also an der Ost- und an der Nordsee wird es wirklich sehr sonnig, erst zum späten Nachmittag und Abend dann auch im äußersten Osten wieder einzelne Schauer und Gewitter. Schauen wir auf die Tiefsttemperaturen. 7 bis 2 Grad zumeist, nur in höheren Lagen in den Mulden örtlich noch mal unter 0 Grad. Und die höchsten Temperaturen gibt es morgen im Norden Deutschlands, dort bis zu 18 Grad. Sogar auf den nordfriesischen Inseln 16 bis 17 Grad kühler an Küstenabschnitten mit Seewind und direkt am Alpenrand. Schauen wir auf die nächsten Tage. Recht freundlich auch der Dienstag. Nur wenige Schauer und Gewitter, im Norden sehr sonnig. Mit 18 Grad auch noch mal sehr warm. Mittwoch kommt dort aber etwas kältere Luft an und verstärkt die Schauer und Gewitter dann auch vorübergehend in der Mitte und im Süden.
In der Tat, Aprilwetter. Vielen Dank, Donald, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem Kulturmagazin, Titel Thesen Temperamente. Und morgen begrüßt Sie dann Karin Mioska an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich. We'll be right back.